Mein Name ist Ebert Wolf und freitags mache ich auf YouTube und Twitch einen Videostream, oft zusammen mit Gästen zum Thema Softwarearchitektur. Zuhörer können dabei auch live im Chat Fragen stellen und mitdiskutieren. In diesem Podcast gibt es die Audiospur von Softwarearchitektur im Stream. Weitere Informationen, Sketchnotes, Übersichten über weitere Folgen gibt es unter software-architektur.tv. Viel Spaß beim Zuhören. Los.
Okay.
So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Softwarearchitektur im Stream. Heute habe ich Nicole eingeladen. Nicole, möchtest du zwei Worte über dich sagen?
Ja, erstmal hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Freue ich mich total drüber. Und ja, ich bin Nicole Rauch, ich bin Softwareentwicklerin und Softwareentwicklungscoach. Also das heißt, ich mache Trainings und auch Coachings im softwaretechnischen Bereich.
Ja. Genau, super. Und wir haben uns irgendwie als Thema, also wir haben vorher diskutiert, was man so sich als Thema, was wir als Thema diskutieren können. Und dort ist zum einen das Thema Specification by Example, das wollen wir nachher noch diskutieren. Erstmal wollten wir loslegen mit dem Thema Eventstorming. Warum?
Ja.
Genau, warum überhaupt Eventstorming? Was soll das oder was ist das?
Also ich mache ziemlich viel mit, also bei Eventstorming geht es erstmal darum, dass man versucht auf eine relativ, sage ich mal, unstrukturierte, deswegen auch Storming-Art und Weise herauszufinden, was überhaupt eigentlich in seiner Domäne passiert, in seiner Software, die man da betrachtet. Also der Aufhänger des Ganzen ist sozusagen Domain-Driven Design, wo ich ziemlich viel unterwegs bin. Und da im Domain-Driven Design ist es so, dass wenn man die klassische Literatur liest, sage ich mal, das Buch von Eric Evans und Warren Burnon, dann heißt es ja, am Anfang setzen sich die alle Projektbeteiligten zusammen, also die Entwickler und auch die Fachexperten, und dann machen sie ein Knowledge Crunching. Und dann machen sie das und irgendwie magisch. Am Ende haben sie dann ein Domainmodell und eine Ubiquitous Language. Aber was eigentlich so genau passiert in diesem Knowledge Crunching, da wird gar nicht so viel drüber gesagt. Und deswegen fand ich das eigentlich sehr einleuchtend, dass dann der Alberto Brandolini gekommen ist und gesagt hat, wir machen da mal ein bisschen, ja, einfach eine Vorgehensweise, mit der man dieses Knowledge Crunching ziemlich gut durchführen kann. Und da ist es dann Eventstorming geworden.
Okay, also gehört nicht so richtig zum DDD-Kanon, ist dann, oder gehört zumindest nicht zu dem blauen Buch, sondern ist eine Ergänzung.
Genau.
Was mache ich denn da jetzt konkret? Also wie gehe ich da vor?
Also erstmal muss ich noch sagen, es gibt quasi zwei verschiedene Ausprägungen von Eventstorming. Der Alberto Brandolini, der Erfinder, verwendet das mehr, um damit Unternehmen anzuschauen. Also wo es jetzt in Unternehmen, wie die Abläufe sind in Unternehmen, wo es hakt. Und er sagt immer, da wo die Leichen unterm Teppich liegen in einer Firma. Also da, wo irgendwie es Probleme gibt, wo die Leute sich behaken oder wo es irgendwelche Hotspots gibt, Engpässe oder so irgendwas.
Also meinst du jetzt tatsächlich, wo Leute sich sozusagen streiten und es halt in der Organisation Ärger und Stress gibt?
Ja, sowas kommt ja schon mal vor. Mhm. Also wo die eine Abteilung nicht mit der anderen redet aus irgendwelchen wilden politischen Gründen, was auch von außen betrachtet natürlich überhaupt keinen Sinn macht, aber in der Firma ist das halt irgendwie so entstanden, ne? Das
hört sich ja fast therapeutisch an.
Ja, es ist also das geht dann natürlich auch mehr in Richtung so agiles Coaching oder so Unternehmensberatung in dem Sinne. Aber jemand anders, der Matthias Verras aus Belgien, der hat das gesehen, dieses Eventstorming, und hat sich gedacht, das ist cool, damit kann man auch Software anschauen. Und er nennt es dann auch, wenn man das etwas präzisiert im weiteren Verlauf, dann nennt er es auch Temporal Modeling, weil man damit quasi die Zeitabläufe in der Software modelliert. Und so setze ich das auch ein, dass ich damit halt mehr auf die Software schaue und weniger auf die Unternehmen selbst. Manchmal ist der Übergang ein bisschen fließend, weil natürlich die Software etwas abbildet, was auch in dem Unternehmen quasi passiert oder vielleicht mal früher in echt passiert ist und jetzt eben in Software passiert. Aber ich versuche mich mehr darauf zu fokussieren, was eigentlich in der Software passiert. Und man geht so vor, indem man anfängt und sagt, zuerst wollen wir mal die Events wissen. Deswegen heißt es auch Eventstorming. Event ist etwas, was in meinem System passiert ist und was ich beobachten kann. Mhm. Ja, also zum Beispiel, die Bestellung ist eingegangen oder der Artikelpreis wurde geändert oder so irgendetwas. Ja, und es ist schon passiert, deswegen wird das Event auch in der Vergangenheit aufgeschrieben. Mhm. Das Ganze schreibt man dann, sorry?
Du sagtest jetzt, was in meinem System passiert ist, tatsächlich im System oder in der Domäne?
Ja, klar, in der Domäne, aber was sozusagen im Software-Teil, also was ich dann in meiner Software dann hinterher auch abbilde, was dort tatsächlich passiert ist. Aber der Antrieb kommt natürlich aus der Domäne. Mhm. Ich will keine technischen Dinge dort erfassen, sondern nur wirklich domänenrelevante Elemente. Also sowas wie das Netzwerk war nicht verfügbar oder so. Oder der Drucker ist mal wieder abgestürzt. Sowas interessiert mich natürlich nicht, sondern ich will rein die, also außer ich habe natürlich eine Domäne, die sich um solche Themen kümmert. Aber im Normalfall ist sowas natürlich außen vor. Und ich schaue nur auf die domänenrelevanten Dinge.
Okay, und das also mein Event wäre sowas, wie du sagtest, wie hat die Bestellung ist eingegangen. Und was mache ich dann? Also wer macht damit was oder wie funktioniert das tatsächlich dann konkret?
Also in dieser Event-Storming-Session, wenn wir versuchen rauszufinden, was eigentlich alles in meiner Domäne so vor sich geht und was ich dann hinterher auch in der Software abbilden möchte, da fange ich erstmal an und sammle ganz wild alle möglichen Events, die mir gerade so einfallen. Also wirklich Brainstorming, daher kommt dieser Storming-Anteil sozusagen. Und jeder, der beteiligt ist an dem Event-Storming, schreibt einfach wild irgendwelche Events auf. Man nimmt sich eine große Wand, also idealerweise so 10 Meter Wandfläche, wenn man sowas hat. Und dort werden die Post-its erstmal hingepeppt in keiner besonderen Reihenfolge oder so. Und wenn man dann irgendwie, sag ich mal, so ein bisschen leer geworden ist und sich genug hat einfallen lassen, dann fängt man an, das ein bisschen zu ordnen.
Und was also bedeutet, dass man jetzt, dass eben tatsächlich alle an dem System Beteiligten das machen würden, also nicht nur der Softwarearchitekt oder die Softwarearchitektin, sondern eben alle.
Genau.
Ist das dieser Aspekt, den du meintest, wo man dann irgendwie auch sozusagen diese sozialen Probleme und wo es da sozusagen knirscht, wo das irgendwie offensichtlich wird oder ist das noch auf einer anderen Ebene?
Ich denke, das ist dann eher noch auf einer anderen Ebene. Mhm. Also so wie ich den Prozess betreibe, tritt es auch nicht so sehr in den Vordergrund, wo es jetzt irgendwelche, sag ich mal, sozialen oder menschlichen Probleme gibt, sondern mich interessieren mehr wirklich dann die Prozessabläufe, die halt auch in der Software modelliert werden sollen später.
Also das heißt, für dich steht dann tatsächlich das Artefakt mit den Events, die man halt irgendwie hat, im Mittelpunkt.
Genau.
Gut, okay, das heißt also, wir haben jetzt irgendwie diese Events und wie geht's dann weiter?
Wenn ich diese Events habe, schaue ich mir erstmal an, kann ich die in eine zeitliche Reihenfolge bringen? Also manchmal muss halt etwas passiert sein, bevor etwas anderes passiert sein kann. Manchmal sind die Dinge aber auch unabhängig voneinander oder können in beliebiger Reihenfolge oder parallel zueinander passieren, wenn sie zum Beispiel in verschiedenen Bounded-Kontexten stattfinden oder auch innerhalb desselben Bounded-Kontextes einfach nicht so sehr miteinander zusammenhängen oder in beliebiger Reihenfolge passieren können. Ja? Dass eine Bestellung eingeht und ein Preis aktualisiert wird, das hat ja keine vorgeschriebene Reihenfolge. Aber dass vielleicht eine Bestellung angelegt wurde und danach eine weitere Bestellposition zugefügt wurde, das hat schon eine gewisse Reihenfolge, weil das kann andersrum halt nicht sein in dem Fall.
Gut, und diese beiden Sachen, was du jetzt sagtest, Bestellung wird angelegt und Bestellposition wird hinzugefügt, das würde ich dann irgendwie nebeneinander hängen oder wie mache ich das?
Genau.
Okay. Und
man sagt halt, die Zeit läuft von links nach rechts zum Beispiel. Das ist so die, sag ich mal, natürliche Lesart in unserem Kulturkreis. Und dann würde man die Events eben auch so anordnen.
Und das mit der Preisänderung, was mache ich damit? Also wo packe ich das hin? Das ist ja unabhängig.
Das kann man dann zum Beispiel, also meistens hängt man sich sowas wie Plotterpapier oder so große Packpapierbahnen an die Wand. Dann kleben auch einfach die Post-its besser als auf einer Tapete meistens, weil die ein bisschen uneben und rau ist. Und dadurch hat man quasi so eine Modellierungsfläche, die halt idealerweise unendlich sein sollte. Ja? Also ich habe ja gesagt, 10 Meter oder so ist schon mal eine gute Idee, damit man sich nicht so beschränkt. Weil oft kommt ein Modell halt, wird so, dass es in die Fläche passt, die man hat. Und wenn man eine große Fläche hat, macht man halt meistens ein besseres Modell. Und wenn ich jetzt Dinge habe, die voneinander unabhängig sind, kann ich die entweder so übereinander, untereinander hängen, dass ich quasi verschiedene, so wie Swimlanes habe, oder ich hänge das einfach an einen ganz anderen Bereich von meiner Wand.
Okay.
Wenn ich schon eine Vorstellung habe, dass das vielleicht mit einem ganz anderen Thema zu tun hat oder so.
Okay, das heißt also, ich würde das dann sozusagen partitionieren.
Genau.
Verliere ich da nicht den Überblick? Also wenn jetzt tatsächlich alle Leute irgendwie das machen und eben eine Vielzahl von Leuten jetzt irgendwie Post-its kleben und ich habe irgendwie diese große Wand, also das ist irgendwie ziemlich chaotisch, oder? Eigentlich wollen wir ja Softwarearchitektur immer wohl organisiert und strukturiert vorgehen.
Sollte man meinen, ne? Aber ich finde immer wieder, dass es extrem überraschend ist, dass es am Anfang unglaublich chaotisch aussieht, also gerade diese Storming-Phase, aber dass dann es total schnell zu einer ziemlich guten Ordnung kommt, weil die Leute halt alle gemeinsam irgendwie das schaffen, das dann zu ordnen und doch relativ schnell feststellen, ah, hier ist das Gleiche wie da oder so. Was auch sehr interessant ist, wenn man Post-its findet, die quasi gleich sind, weil manchmal sind sie eben doch nicht exakt gleich vom Wording her. Und da hat man gleich schon einen schönen Einstieg zu sagen, ja, wie ist es denn eigentlich? Wie wollen wir das denn eigentlich wirklich beschreiben? Was ist denn unsere Ubiquitous Language?
Und an welcher Stelle passiert das denn jetzt? Also wenn du sagst ja jetzt, dass man sozusagen irgendwie zum Beispiel herausfinden muss, ob man sozusagen doppelte Post-its hat, wann mache ich das? Also muss ich das zwingend tun oder ist das optional und wann tue ich das eigentlich?
Das ergibt sich eigentlich relativ schnell, wenn wir diese zeitliche Anordnung machen, dass man halt feststellt, hier bilde ich quasi den einen Prozess ab, hier bilde ich den anderen Prozess ab und das habe ich doch da schon mal beschrieben, und dann passiert das relativ schnell, dass man anfängt, die Dinge doch ganz gut zu ordnen. Also ich bin auch immer wieder überrascht, wie harmonisch das dann doch Struktur annimmt.
Und also passiert das sozusagen vollautomatisch? Also es bedeutet aber trotzdem, dass es halt jemanden gibt, der jetzt irgendwie sagt, und jetzt müssen wir es aber mal in eine zeitliche Reihenfolge bringen.
Okay. Genau.
Und das ist dann so ein bisschen eine Moderationsgeschichte.
Ja, genau. Also da muss man natürlich immer ein bisschen schauen, wo ist man gerade und
Du hattest ja jetzt gesagt, dass, oder so habe ich es zumindest interpretiert, dass halt Leute aus dem Fachbereich da auch hinkommen, also sozusagen.
Ja, nicht, auf jeden Fall.
Genau, ist das eine zwingende Voraussetzung?
Ja, weil das, und da kommen wir wieder zurück zu dem Domain-Driven Design. Das Knowledge Crunching dient ja auch dazu, das Wissen über die Domäne quasi allen bekannt zu machen. Und dazu brauche ich natürlich Domänenexperten, die das Wissen eben haben und wo ich das Wissen eben ja sozusagen rausbringen kann und verteilen kann, bekannt machen kann.
Wie reagieren die denn darauf? Also das sind ja jetzt Leute, die haben mit Softwarearchitektur und diesem, also ich weiß nicht, Softwareentwickler und Entwicklerinnen haben ja irgendwie, glaube ich, so eine Präferenz für Post-it-Kleben. Wie reagieren die auf diesen Prozess?
Die meisten finden das ziemlich gut und finden sich da auch relativ schnell rein und verstehen das auch, dass es wichtig ist, auf dieser Ebene zu sprechen und auch das Wissen dementsprechend da rauszubringen und sozusagen auch dann in die Details einzusteigen. Weil wenn man diese Events gestormt hat, dann ist das noch nicht fertig, sondern was man sich danach überlegt, ist, damit dieses Event auftreten konnte, was muss eigentlich der Auslöser gewesen sein? Und ich sage immer, dass es immer einen Auslöser eigentlich geben muss für so ein domänenbezogenes Event. Und wenn es keinen Auslöser gibt, dann würde ich das Event einen Bug nennen. Also das tritt einfach auf ohne Auslöser. Das ist normalerweise ein Bug. Aber das, da gehen wir natürlich nicht von aus. Und deswegen suchen wir halt eben immer sozusagen die Trigger. Und die Trigger nennen wir Commands. Und jetzt kann es sein, dass aus einem Command direkt ein Event rauskommt, wie zum Beispiel ändere den Preis. Preis wurde geändert. Das ist ein relativ simples Ding. Aber es kann auch sein, dass ich noch, wenn das Command reinkommt, erstmal Prüfungen machen muss und schauen muss, was passiert denn überhaupt? In welchem Zustand ist mein System gerade? Und abhängig davon, wie geht's dann weiter? Also zum Beispiel, wenn ich sowas habe wie füge diesen Artikel zum Warenkorb hinzu, dann könnte es sein, dass ich erstmal schauen muss, habe ich den Artikel überhaupt auf Lager? Und dann, wenn der Artikel auf Lager ist, füge ich den in den Warenkorb ein. Aber die Frage ist, was passiert, wenn der Artikel nicht auf Lager ist? Und das ist ganz interessant. Viele Entwickler denken, ja, dann muss halt ein Fehler passieren, ja, irgendeine Exception wird geworfen oder so. Aber das ist tatsächlich eine Business-Entscheidung, was dann passiert. Ja? Ob ich jetzt in meinem Business sage, ja, der Artikel wird halt nicht eingefügt und ich informiere den Benutzer und sage, ja, komm vielleicht später nochmal wieder oder sowas. Oder ob ich sage, ja, ist doch egal, ich lasse erstmal den Verkauf durchgehen und dann hinterher kann ich immer noch sagen, oh, wir haben gerade Lieferschwierigkeiten und es dauert vielleicht noch 3 Wochen oder so. Mhm. Ja, aber dann habe ich den Verkauf schon mal getätigt und das ist wirklich eine Business-Entscheidung. Das ist nichts, was einfach aus dieser Logik, ja, Lagerbestand größer, Bestellbestand oder kleiner, was da einfach ein Entwickler raus entscheiden kann. Und so.
Okay, aber
sowas zu lernen, zu erkennen, finde ich auch einen ganz wichtigen Faktor von diesem ganzen Prozess.
Das heißt also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es jetzt so, dass du sagst, okay, wir würden halt einen Command machen, lege das halt irgendwie in den Warenkorb und dann würde halt ein Event rauskommen, weiß ich nicht, ist jetzt im Warenkorb oder sowas. So, dann hattest du ja gesagt, es gibt eine Logik, die halt abhängig ist vom Lagerbestand. Schreibe ich das jetzt irgendwo hin? Also Commands habe ich halt, sind eigene Post-its, nehme ich an.
Genau, okay. Genau.
Und irgendwie habe ich auch verstanden, dass es gibt ja so Farbkodierungen und man macht ja, das genau, falsch, wenn man die falschen Farben benutzt.
Ja, es ist immer ein bisschen mühsam, weil man leider bei diese Post-its nicht farbsortiert kaufen kann, sondern die gibt es immer nur in so gemischten Paketen und das ist ein bisschen nervig. Von daher bin ich jetzt nicht so hart trainiert auf Albertos Farbschema, sondern ich mache das manchmal auch ein bisschen freihand.
Gut, also Commands
aber und Events. Grundsätzlich gibt es eine Farbkodierung. Also ich will, dass Events und Commands eine andere Farbe haben. Und was ich dann machen würde, ist, dass ich das Command hinklebe und danach ein weiteres Post-it, was sozusagen dieses Constraint, diese Überprüfung oder Einschränkung darstellt. Und dieses Post-it kann dann sozusagen mehrere Ausgänge haben. Wenn ich jetzt viele Ausgänge brauche, dann würde ich das auch verlängern, dann würde ich vielleicht 2 übereinander machen oder so. Und dann könnte ich darauf schreiben, was in den verschiedenen Fällen passiert. Ich könnte ja auch mehrere Fälle haben, es muss nicht nur Ja und Nein sein. Also ich könnte auch sagen, wenn ich gebe einen Mengenrabatt und wie viele Artikel habe ich denn bestellt und abhängig davon gebe ich verschiedene Mengenrabatte, dann hätte ich vielleicht 3, 4, 5 verschiedene Rabattstufen oder sowas, könnte ich mir denken.
Okay, und das wäre dann so ein größeres Post-it. Hat das Ding auch einen Namen? Also Commands und Events habe ich jetzt verstanden und dieses Ding mit der Fallunterscheidung, hat das auch einen Namen?
Ich kenne das als Constraint.
Ah, okay, Constraint.
Weil ich da halt was einschränke und sage, wenn das so ist, dann habe ich eben dieses und jenes Outcome an Events und im anderen Fall habe ich halt ein anderes Outcome. Mhm. Und sowas kann natürlich auch kaskadieren. Ja? Ich kann nach einem Constraint kann ich dann noch eins haben und dann noch eins. Was weiß ich, wenn ich sage, möchte einen Rabattgutschein einlösen oder irgend sowas und dann will ich vielleicht erstmal schauen, ist der Gutschein überhaupt noch gültig? Und wenn er gültig ist, dann kann ich schauen, habe ich denn in meiner Bestellung den Mindestbestellwert für diese Einlösung überhaupt erreicht und dann habe ich schon 2 Prüfungen sozusagen hintereinander.
Gut, okay, das heißt, ich würde es jetzt...
So was kann man auch machen.
Also ich würde es jetzt erweitern, ich habe also dann Commands, Constraints und irgendwie Events.
Genau.
Und dann bin ich fertig oder was kommt als nächstes?
Dann habe ich im Prinzip die Logik mal dargelegt und geschaffen. Was halt auch interessant ist, ich finde, Event-Storming gibt unheimlich viele Situationen, wo ich nochmal nachhaken kann und wo ich überlegen kann, bin ich dann auch vollständig jetzt in meinem, habe ich an alles gedacht sozusagen und weil ich will ja möglichst viel, möglichst früh wissen. Das ist ja das Schöne.
Okay, aber das wären jetzt, also fehlt jetzt noch irgendwas? Also ich habe jetzt Commands, Events und Constraints. Will ich noch mehr Post-its mal machen oder ist das jetzt sozusagen der Endzustand?
Wenn ich jetzt noch weitergehe in Richtung Temporal Modeling, dann will ich auch wissen, welche Daten benötige ich denn für die Abarbeitung von diesem Command Constraint Event Gebilde, was man dann später überraschenderweise auch Aggregat nennt, weil es ja quasi einen Workflow abbildet und sozusagen ich das dann als ein Aggregat wirklich im DDD-Sinne auch auffassen kann, oftmals. Vielleicht nicht immer, aber sehr oft. Und dazu brauche ich halt irgendwelche Daten auch. Manchmal brauche ich Daten, um eben meine Constraints zu prüfen, wie im Fall der Lagerhaltung. Ja, wenn ich einen Artikel in den Warenkorb lege, dann weiß ich ja erstmal noch nichts über den Lagerbestand. Aber ich brauche halt an der Stelle, wenn ich diese Prüfung habe, brauche ich halt den Lagerbestand auch noch. Und das kann ich auch wieder als Aufhänger nehmen, um zu sagen, habe ich denn irgendwo in meinem System etwas, woraus ich den Lagerbestand entnehmen kann? Und eine Information, aus der ich das entnehmen kann, ist immer ein Event. Events sind die Dinge, die quasi Informationen in meinem System festhalten. Und dann muss ich schauen, habe ich irgendwo in einem anderen, vielleicht sogar in einem anderen Bounded Context, habe ich dort ein Event, was über den Lagerbestand redet, wo ich das rauslesen kann. Und wenn nicht, habe ich wieder einen Aufhänger zu sagen, oh, da fehlt aber noch was in dem anderen Bounded Context vielleicht. Und dann kann ich das weiter ergänzen und so. Und diese Daten würde ich auch auf ein Post-it schreiben, was dann noch eine andere Farbe hat, und würde das auch mit da dran hängen an mein Command, damit ich eben einen Überblick bekomme, was für Daten ich da brauche.
Und diese Daten sind dann die Aggregates oder ist das noch was anderes?
Genau, das sind dann die Daten, die ich in meinem Aggregate quasi ablegen würde.
Okay, aber dann bin ich jetzt fertig. Also dann habe ich jetzt Aggregates, Events, Commands und Constraints und bin fertig. Oder habe ich noch was?
Genau, von dem her ist es dann im Prinzip abgeschlossen. Ich kann dann auch diese Daten benutzen, um zu schauen, mit was hänge ich denn eng zusammen? Also aus welchen anderen Bereichen brauche ich viele Daten? Aus welchen anderen Bereichen brauche ich vielleicht wenige Daten? Und das kann mir helfen, um meine Bounded Context zu schneiden, zum Beispiel. Ja, weil ich ja schneiden möchte, da wo wenige Daten fließen oder selten Daten fließen.
Gut, das wäre jetzt die nächste Frage. Das heißt also, ich kann mit dem Event-Storming irgendwie auf bounded Kontexte kommen. Wie mache ich das?
Also indem ich eben diese Aggregates anschaue und mir die Daten anschaue und dann sehe, wo gibt es zum Beispiel, wo brauche ich, wenn ich zwei Aggregates habe und die brauchen viele Daten voneinander, dann würde ich die ungern in zwei verschiedene Bounded Kontexte tun, weil die halt ja sehr eng zusammengehören. Manchmal ist es auch so, dass ich zwei solche Aggregates finde und die reden quasi über dieselben Daten. Dann würde es sogar Sinn machen, die auch noch zusammenzuführen.
Wenn ich jetzt, also wir hatten ja jetzt gesprochen über sowas wie Lagerbestand oder so, oder vielleicht gibt es auch Bestellungen oder was weiß ich, Waren oder so, würde ich jetzt einfach alle Waren, Aggregates, also benenne ich die Aggregates, nenne ich das Aggregate dann Ware oder ist das nur eine Sammlung von Daten?
Nee, ein Aggregate bildet ja mehr einen Workflow ab, also ich will ja nicht so etwas haben wie einen Waren, Bounded Context oder Aggregate, weil ich dann ja eine sehr datengetriebene Sicht hätte. Aber ich will hier wirklich im Sinne eines Workflows draufschauen, weil ich ja eben dieses Command habe, mache jetzt dies und meine Events sagen dann, ja, jetzt ist das und das passiert in meinem System.
Das heißt also, auf dem Aggregate-Post-it würde jetzt stehen, der Lagerbestand oder der Preis der Ware, irgendwie solche Geschichten. Und wenn ich jetzt irgendwie herausfinde, dass mehrere Aggregates eben auch an verschiedenen Stellen irgendwie auch Lagerbestand brauchen oder Preis, dann ist das irgendwie dasselbe. Aber ich benenne das Ding noch nicht. Das ist tatsächlich eine amorphe Datensammlung erstmal. Also Lagerbestand und Preis der Ware sind ja Sachen, die man in unterschiedlichen Domänenobjekten dann eigentlich hätte.
Ja.
Okay. Das ist aber dann doch, ist das nicht was anderes als das DDD-Aggregate? Also das DDD-Aggregate wäre ja dann tatsächlich die Ware. Das, worüber du, also nicht die Ware mit den ganzen Bestandteilen, die ich da drin habe. Das, was du jetzt beschreibst, ist so eine Datensammlung, wo halt Teile von der Ware drin sein könnten und Teile von dem Lagerbestand. Also nicht die Ware könnte da drin sein mit dem Preis, der Lagerbestand und irgendwelche anderen Informationen, die man dann eigentlich in unterschiedliche DDD-Aggregates aufteilen würde. Oder ist das falsch?
Also wenn man so die klassische Literatur liest, so Eric Evans, so die Größenordnung, dann finde ich, ist das Aggregate mehr so repräsentiert, wie du das gerade geschildert hast. Aber je mehr man in die neuere Literatur guckt, desto mehr finde ich eigentlich ein Aggregate mehr als einen Workflow beschrieben. Okay. Also der wirklich irgendwelche Daten hat und darauf Operationen ausführt. Auch im Sinne von transaktionaler Boundary und auch wie heißt das? Konsistenz Boundary. Und da bin ich selber auch immer wieder gedanklich am Vor- und Zurückspringen, weil ich diese zwei Welten irgendwo sehe und nicht immer so ganz genau die Brücke zueinander finde. Und deswegen, ja, bin ich da vielleicht auch immer noch auf der Suche, wie diese beiden Sichten eigentlich genau zusammenpassen. Aber ich finde, wenn ich Eventstorming mache, dann lande ich mehr bei diesen sozusagen modernen Aggregates, die eben die Workflows abbilden.
Okay, gut. Das heißt also, über diese gemeinsamen Daten, die ich dann halt hätte, würde ich halt an der Stelle bauen, Kontexte identifizieren. Visualisiere ich das jetzt irgendwie an dieser überdimensionalen Pinnwand oder auf diesem Plotterpapier?
Also was man machen kann, ist, dass man die halt quasi, die Aggregates, die zusammengehören, so zusammenhängt und dass man vielleicht so Streifen dazwischen klebt, bunte Streifen, um das ein bisschen abzutrennen. Was man auch machen kann, aber das wird auch relativ chaotisch, wenn man das wirklich exzessiv macht, ist, wenn man sich nicht so ganz klar ist, wo die Verbindungen eigentlich jetzt wirklich häufig sind oder selten sind, dann habe ich auch schon Leute sagen hören, man kann zum Beispiel Wollfäden nehmen und die so über die Wand spannen. Ich habe das einmal ein bisschen ausprobiert, aber nicht wirklich durchgezogen. Ich fand, das wurde dann relativ unübersichtlich sehr schnell. Die Sache ist halt, man sollte nicht auf das Papier malen, was man an der Wand hängen hat, weil man eben dadurch sein Modell fixiert. Ja? Und ich mache es ja gerade auf Post-its, weil ich es immer wieder abmachen kann, woanders hinhängen kann, irgendwie umgestalten kann oder sowas. Und das gibt mir sehr viel Freiheit. Und sobald ich auf dieses Papier male, es ist halt quasi fixiert und damit ja kaputt eigentlich. Ich kann es nicht mehr bewegen. Und gibt dann halt so Versuche, wie man das umgehen kann. Ich hatte einmal das mit einer Gruppe gemacht und habe denen gesagt, malt nicht auf das Papier, aber die wollten unbedingt auch irgendwie so lange Striche machen. Und dann haben sie Kreppband genommen und haben das Kreppband komplett quer drüber geklebt und haben dann den Strich auf das Kreppband gemacht. Fand ich sehr kreativ. Weil das hätte man jederzeit wieder ablösen können. So, aber grundsätzlich ist es ist Visualisierung da, fängt dann langsam an, mühsam zu werden, weil man auch über teilweise große Modelle spricht.
Okay.
Und diese Beziehungen.
So, und da gut, dann hätte ich also diese bauenden Kontexte. Noch irgendetwas, was ich dort tun sollte? Oder bin ich dann mit dem Eventstorming tatsächlich sozusagen am Ende angekommen?
Also noch etwas, was ich ganz gerne mache unterwegs während des Prozesses, ist, es ist ja so, ganz viele Leute modellieren an ganz vielen verschiedenen Stellen und man hat nicht immer den passenden Domänexperten jetzt, um eine Frage zu klären. Oder manchmal ist es auch bedauerlicherweise so, dass die Zeit der Domänexperten sehr, sehr eingeschränkt ist. Das ist natürlich suboptimal. Aber ich habe das auch schon gehabt, dass ein Team quasi nur die Entwickler selber weiter modelliert haben. Und der Domain-Experte nur sehr, sehr eingeschränkt Zeit hatte und nur immer periodisch dazugekommen ist. Und was man dann machen kann, ist noch andere Post-its nehmen in einer ziemlich grellen Farbe idealerweise, die man dann so mittendrauf hängt und sagt, hier habe ich eine Frage, da habe ich eine Frage, da habe ich eine Frage. Und wenn man dann die Gelegenheit hat, dass der Domain-Experte wieder Zeit hat, dann kann man eben den gezielt befragen zu diesen Punkten.
Okay, super.
Dieses eine Team, was den Domain-Experten nur sehr selten hatte, die haben das dann oben drüber gehängt, quasi ihre ganzen Fragen, und die hatten teilweise gefühlt mehr Fragen als Events. Aber das ist ja auch gut, dass die Fragen einfach mal rauskommen und deutlich werden und dass man dann was hat, worüber man sich unterhalten kann.
Okay, super.
Aber natürlich, idealerweise würde ich gerne mehr Zeit vom Domain-Experten haben in diesem Prozess.
Gut, aber es könnte ja auch sein, dass man da noch was recherchieren muss oder so. Also das heißt, Fragen oder Kommentare schreibt
genau.
Man auf. Gut. Ja. Noch mehr oder haben wir es dann sozusagen?
Also sozusagen würde ich sagen, von dem Modellierungsaspekt her wäre man dann soweit durch. Eine Sache ist natürlich noch, wie detailliert mache ich das Ganze? Also wie tief gehe ich wirklich rein? Ja, was steht auf meinem Event? Weil ich kann ja, wenn ich jetzt auch in Richtung Implementierung denke, dann kann ich ja ein Event, was sich relativ, sage ich mal, atomar anhört, das kann ich ja oft noch wirklich viel feiner zerlegen. Und was ich da immer versuche, ist so ein bisschen die Balance zu schaffen, solange ich wirklich einen großen Überblick versuche zu generieren, dass man nicht so arg in die Details einsteigt. Aber was dann auch sehr schön ist, man kann diese, was ich jetzt Aggregate genannt habe, also Command plus die daran hängenden Events, das kann man auch sehr schön dann quasi fürs Planning nehmen, also dass das sozusagen eine Story ist. Oder vielleicht, wenn es ein größeres Gebilde ist, sogar mehrere Stories. Ja, dass man zuerst den Happy Path als eine Story nimmt und dann jeden Ausnahmefall als weitere Stories dazu nimmt. Und was ich dann machen würde, ist unmittelbar, wenn ich anfange, diese Story zu implementieren, dann wirklich mit diesem einen kleinen Bereich komplett in die Tiefe gehen und da wirklich dann sozusagen auf Implementierungslevel runter mit meiner Granularität.
Okay, damit hast du schon eine von den Fragen, die ich sozusagen noch stellen wollte, schon die Antwort vorweggenommen. Also ich könnte es halt zum Beispiel weiter benutzen, um dann, also nicht wie, was mache ich mit dem Artefakt, und offensichtlich ist eine Möglichkeit, dann mit dem Artefakt in die Planung reinzugehen und es dann noch weiter aufzuteilen. Genau. Ja. Gibt es noch mehr Sachen, die ich dann mit diesem Event-Storming-Ergebnis machen will oder machen sollte?
Also was mir sehr oft entgegengebracht wird, insbesondere finde ich ganz bemerkenswert in deutschen Teams, dass sie sagen, aber wir müssen das doch irgendwie festhalten, wir müssen das doch irgendwie irgendwo, ja, was weiß ich, abschreiben oder in unser UML-Tool reinmachen oder irgendwie sowas. Und das ist zum Beispiel im angloamerikanischen Raum ist das so überhaupt gar nicht das große Thema, weil was eigentlich wirklich dort passiert ist, was das wichtige Artefakt ist, ist, dass wir unheimlich viel gelernt haben und dass ganz viel Wissen in unseren Köpfen steckt. Und dass dieses, was jetzt als konkretes Modell rausgekommen ist, ist vielleicht gar nicht so wahnsinnig relevant, weil in dem Moment, wo wir das gelernt haben, kann man das leicht reproduzieren. Und es ist auch so, dass wenn man mal ein Modell gefunden hat, dann ist das ja nicht der Wahrheit letzter Schluss. Eric Evans sagt, für ein gutes Modell muss man mindestens mal drei schlechte vorher schon gehabt haben. Das heißt, man kann damit rechnen, dass man neue Ideen hat, dass man irgendwas umstellen möchte. Und in dem Moment, wo ich dieses Modell fixiere und irgendwo rein gieße, ja, in ein Tool, habe ich die Notwendigkeit, wenn ich jetzt wirklich Domain-Driven Design mache, dass mein Verständnis und dieses Artefakt, was existiert, dass die wirklich synchron gehalten werden. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine andere Idee habe, muss ich zurückgehen und muss dieses Modell ändern. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand, wenn ich schon tagelang damit verbracht habe, das quasi mühsam abzuzeichnen. Und das führt dann oft zu einer Sunk Cost Fallacy, ja, dass ich sage, ja, ich kann das doch nicht einfach wegschmeißen. Ich habe jetzt so viel Zeit und Energie da rein investiert. Ja, und man verwehrt sich quasi selber der Chance, neue Ideen zu haben und ein besseres Modell zu generieren, weil man so an diesem alten Ding klebt. Und das ist eine große Gefahr, die ich dabei sehe. Von daher sage ich, okay, man kann diese Wand vielleicht aufrollen und in die Ecke stellen. Weißt du, da wo die ganzen, von den Retrospektiven, wo die ganzen Poster immer so, aber habt ihr das auch so? Kleine Tonnen und da stehen dann die ganzen alten Retrospektiven-Poster. Ja. So, da kann man das gut dazustellen, das hat so die gleiche, ne? Man kann auch Fotos machen vielleicht und kann die irgendwo aus Archivgründen vielleicht irgendwo in seinen Wiki zum Sterben tun. Aber ansonsten finde ich, das Wichtige ist, dass man was gelernt hat und dass man ja mehr Verständnis gewonnen hat.
Würdest du denn das Event-Storming zu demselben Thema nochmal machen irgendwann? Also irgendwie sagen, okay, es macht jetzt, also du sagst ja, dass der Prozess wichtig ist, weniger das Ergebnis. Macht es denn trotzdem Sinn, an irgendeiner Stelle zu sagen, okay, aus irgendwelchen Gründen ist halt das, was wir damals gemacht haben, outdated, oder also gibt es Szenarien, wo man es sozusagen nochmal macht, genau für das, wofür man es schon mal gemacht hatte?
Ja, das kann man sich gut vorstellen. Natürlich nicht jeden Monat oder so, das geht am auch auf den Geist, aber dass man das vielleicht ein-, zweimal im Jahr macht, einfach auch, um alle Beteiligten wieder auf Stand zu bringen, so dass es jetzt, so sieht es aktuell aus, oder zum Beispiel, wenn man neue Teammitglieder bekommt, weil es auch ein unglaublich gutes Onboarding-Tool ist und man da eben sehr schnell sehr viel Wissen auf einmal übermitteln kann über das, was so in der Domäne eigentlich passiert und dann auch entsprechend in der Software natürlich.
Okay, das heißt also, die Antwort auf die Frage, was mache ich jetzt mit damit, ist eigentlich archivieren. Wichtig ist der Prozess, um eben das Wissen zu vermitteln, und möglicherweise detailliere ich es halt nochmal genauer bei den Stories.
Genau.
Ich habe eigentlich noch zwei Fragen auf dieser oberen Ebene. Gibt es Alternativen? Also gibt es andere Werkzeuge, die versuchen, dasselbe zu tun oder was Ähnliches zu tun, die ich stattdessen nutzen könnte?
Ja, es gibt zum Beispiel Domain Storytelling. Das ist jetzt in den letzten Jahren auch, hat sich, glaube ich, ganz gut etabliert. Was auch so einen ähnlichen, halt eine Bildersprache entwickelt, womit man den Prozess beschreiben kann und so. Ich bin da nicht so tief drin, aber ich höre das immer wieder auf Konferenzen. Und das wäre zum Beispiel eine Alternative. Und ansonsten natürlich auch, sag ich mal, die klassischen Requirements Engineering Verfahren, die sind ja nicht schlecht geworden deswegen. Ja? Also wenn man da vorher gute Erfolge mit hatte, kann man das natürlich auch weitermachen.
Okay.
Das ist überhaupt kein Problem.
Genau, und in dem Kontext wäre jetzt für mich die andere Frage, warum sollte ich, also wir haben den Prozess ja jetzt soweit, glaube ich, irgendwie durchdiskutiert. Warum sollte ich nun ausgerechnet Eventstorming machen? Also warum nicht eine von den anderen Alternativen? Was ist so die Unique Selling Proposition sozusagen?
Also was für mich halt wirklich einen großen Mehrwert hat, ist, dass ich immer wieder darauf gestoßen werde, kritische Fragen zu stellen über meinen Prozess und über meinen die Abläufe, die da sind. Ja? Es ist sehr, sehr leicht, und das ist eigentlich auch eine schöne Überleitung gleich zu dem Specification by Example, was auch so ein ähnliches Setting hat oder eine ähnliche Proposition hat. Nämlich ist es sehr, sehr leicht, irgendwie, wenn mir jemand sagt, ja, das ist immer so oder das gehört so oder ja, das ist die Formel oder so, das abzunicken und zu sagen, ah ja, stimmt, wird schon passen. Aber wirklich Hebel in die Hand zu bekommen und zu sagen, ich kann jetzt hier eine kritische Frage stellen. Ja, wie zum Beispiel, wenn ich immer sowas habe wie Command-Event ohne Constraints, dann kann das sein, dass es so ist in meiner Domäne. Und dann ist es eine relativ langweilige Domäne. Und das ist total okay. Ja, es gibt ganz viele langweilige Domänen. Aber es kann auch sein, dass ich einfach ganz viel noch nicht verstanden habe. Was sind eigentlich hier die wirklichen Constraints? Wann wirklich passiert dieses Event eigentlich nur? Ja, und das kann man dann sehr schön an der Wand sehen. Oder wenn ich anfange zu sagen, ja, das Command ist so, und dann habe ich ein Constraint und da kommt dieses Event raus. Was passiert denn in dem anderen Zweig, ja, wenn das Constraint eben nicht erfüllt ist oder so? Oder wenn ich zwei Events habe, die ich in einer bestimmten Reihenfolge hinhänge, kann ich immer sagen, sind die wirklich immer in der Reihenfolge? Was ist, wenn die andersrum passieren? Ja, und dann kommen oft so Sachen wie, das kann gar nicht sein oder das kommt nie vor. Und das sind so die wichtigen Momente, die ich brauche, um da wirklich einzuhaken.
Okay.
Ja, weil dieses ganze Knowledge Crunching, das klingt immer so wie, da kommen die Domänenexperten und die segnen uns dann mit dem ganzen Wissen und schütten das so in uns rein. Aber die Entwickler haben einen ganz großen, wichtigen Teil beizutragen, weil die halt so dieses logische Denken und dieses kritische Hinterfragen und dieses Ganze, die wissen, was ein If ist, ja. Und Business-Leute denken oftmals nur sehr im Happy Path und folgen quasi nur dem einen, wo sie sehen, ja, so gehört das, aber die ganzen Abzweigungen, ne, die sehen die irgendwo nicht. Und da können Entwickler unglaublich hilfreich sein, einfach kritisch zu sein und überall nochmal reinzubohren und nachzuhaken.
Ja, genau, also dieser kollaborative Aspekt, den finde ich halt eigentlich, also das finde ich halt auch super, super wichtig in der modernen Softwareentwicklungswelt. Genau, ich habe gerade gesehen, der Matthias Deck hat auf YouTube die Frage gestellt, wie groß ist der Teilnehmerkreis idealerweise? Gerade hinsichtlich dessen, dass als Ergebnis folgend bounded Kontexte geschnitten werden, kann der Teilnehmerkreis initial zu groß sein?
Also ich denke immer, dass es geht ja darum, das Wissen zu verteilen und wirklich alle in dem Projekt Beteiligten sozusagen auf den gleichen Wissensstand zu bringen. Und dementsprechend würde ich sagen, idealerweise brauche ich alle, die an dem Projekt beteiligt sind, also die Domänenexperten und auch die Entwickler. Und wenn ich welche habe, dann auch die Tester und so weiter.
Also das heißt, der Teilnehmerkreis kann sozusagen gar nicht groß genug sein, ist eher die Aussage.
Also ich weiß nicht, was wäre, wenn man jetzt 100 Leute hätte, aber dann hätte man, also dann würde es vielleicht auch sichtbar, dass man ein ganz anderes Problem hat, ja, dass man einfach sein Projekt irgendwie nicht gut aufgezogen hat, ja, wenn ich 100 Beteiligte habe. Das ist ja auch eine Erkenntnis von diesen ganzen agilen Verfahren, ja, dass wenn ich zu viel Vernetzung habe, dass einfach zu viel Reibung entsteht durch die ganze Kommunikation.
Okay, aber also an sich ist die Aussage, dass halt der Prozess relativ gut skaliert. Und das war auch das, also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass du bei den Vorteilen halt auch sagst, weil das ist das, was ich da halt immer gesagt bekomme oder auch selber sage, dass halt der Vorteil ist, dass das so ein Low-Tech-Ansatz ist, wo man irgendwie Leuten sagen kann, guck
mal, ja, genau.
Nicht? Also hier ist halt ein Post-it, hier ist halt ein Schreiber, schreib halt irgendwie dein Event auf und viel Spaß. Und das ist irgendwie etwas, was auch Domänexperten hinbekommen. Also was halt jeder hinbekommt, eben auch Leute, die nicht jeden Tag vorm Computer sitzen wie wir.
Ja, ja. Ja, was ich auch gut finde, ist, wenn man jetzt in einem Umfeld ist, wo die Domain-Experten jetzt nicht so freudestrahlend da gleich in alles Neue reinspringen, ja, weil sie vielleicht auch schon ein bisschen verbrannt sind oder so, weil man schon viel zu oft irgendwelche Experimente mit ihnen gemacht hat, dann kann man das auch so ein bisschen so unterm Radar, so Stealth-Mode-mäßig einführen und sagen, ja, wir hängen jetzt einfach mal unsere Post-its auf, statt zu sagen, wir machen jetzt eine Event-Storming-Session und das ist was ganz Tolles oder so, ja. Sondern einfach das so ein bisschen die Bälle flach halten.
Genau.
Ja. Aber nochmal zu den Teilnehmern, also so 20 Teilnehmer oder so, finde ich völlig im Rahmen. Mhm. Das habe ich schon öfters mal gehabt. Das ist so ein relativ normales Setting. Gerade wenn man, also natürlich hinterher, wenn man jetzt eine einzelne Story zerlegt, dann hat man natürlich nur das Team, was konkret damit beschäftigt ist und die Fachexperten, die konkret damit beschäftigt sind. Aber für den großen Überblick, finde ich, ist das so eine normale Größe eigentlich.
Ja, und im Gegenteil, also das, was du hattest es ja gesagt, es geht ja doch darum, Wissen zu verteilen und Wissen kann man sonst gar nicht weit genug streuen. Genau.
Ja, genau.
Gut.
Man muss natürlich immer schauen, dass die Leute auch engagiert bleiben. Ja, also wenn man jetzt wirklich sehr weit streut und Leute hat, die das meiste nicht interessiert, das ist dann schon ein bisschen doof. Also man muss ein bisschen gucken, aber ja.
Gut, wir hatten jetzt als zweites Thema, also ich weiß nicht, ob da, ich würde sonst halt übergehen zu diesem Thema Specification by Example. Oder ist noch irgendetwas, was wir bei dem Event Storming diskutieren sollten?
Nö, ich denke, wir haben das relativ umfänglich jetzt abgedeckt.
Dann, genau, was ist Specification by Example? Wir hatten vorhin irgendwie den Abschwung nicht geschafft, da hattest du irgendwie schon gesagt, also das ist jetzt eigentlich eine gute Überleitung, aber wir sind dann irgendwie stehen geblieben. Also was ist Specification by Example und wofür ist das gut?
Ja, also das ist eigentlich auch eine Technik, die also die hat mit Domain-Driven Design so gar nichts zu tun eigentlich von ihrem Ursprung her. Die eignet sich aber auch total gut für dieses Knowledge Crunching, weil sie eben auch nochmal eine andere Sichtweise darauf gibt, wie ich an das Domänenwissen gelangen kann. Und zwar geht man da davon aus, dass man anhand von Beispielen arbeitet. Ja, und das trifft sich genau mit dem, was ich eben gesagt habe, dass es sehr leicht ist, irgendwelche Formeln oder so Beschreibungen so abzunicken und zu sagen, ja, so ist es und so. Oder ist auch klar, dass das so ist. Ja, der Entwickler sagt, das ist kleiner als das und dann kann es nicht gehen oder so. Aber zum Beispiel, geschrieben wurde das oder entwickelt wurde das Ganze von Gojko Acic. Der hatte auch ein Buch drüber geschrieben, habe ich zufällig hier. Also ich bin da nicht beteiligt oder so. Ich kriege da kein Geld für. Ich dachte nur, ich zeige das mal, weil ich finde, dass dieses Thema einfach viel zu wenig bekannt ist. Und jedenfalls in diesem Buch beschreibt er halt auch so ein Setting. Da ist eine Firma, die verkauft Video. Da kann man sich Videos runterladen auf irgendeiner Plattform. Also auf der Plattform von der Firma. Und die Kunden müssen halt vorher sozusagen ihre Geldbörse aufladen. Die müssen da Geld hinüberweisen und dann können sie eben so viel kaufen, wie sie Geld in ihrer Geldbörse haben. Und dann war halt irgendwann die Frage, ja, was ist denn, wenn jetzt der Kunde mehr Videos kaufen möchte, als er Geld in seiner Geldbörse hat. Und so die erste Reaktion natürlich von den Entwicklern ist, ja, wenn x kleiner y, dann geht's halt nicht. Ja? Und dann haben sie eben den Business-Experten gefragt und haben tatsächlich ein konkretes Beispiel gebracht. Ja, und das Beispiel war dann, was ist denn, wenn der 5 Cent zu wenig hat in seinem Konto für die Videos, die er kaufen möchte? Ja, und was meinst du, was der Business-Experte dann gesagt hat? Genau, genau. Ja. 5 Cent ist easy peasy. Wenn der Kunde nochmal wiederkommt und sein Konto wieder auflädt, löst sich es gerade auf. Und ansonsten 5 Cent dafür, dass ich den Umsatz gemacht habe, ist auf jeden Fall die Sache wert. Ja? Und das hat natürlich bei den Entwicklern erstmal großes Erstaunen hervorgerufen, weil ja, das, wir reden auf einmal von einem Vergleich kleiner Null. Und wie kann das denn sein? Ja? Aber an so einem konkreten Beispiel wird einem das auf einmal ganz klar, dass man halt vielleicht anders entscheiden möchte. Ja, und dann sind die eben weitergegangen und haben gesagt, ja, was ist denn, wenn 50 Cent fehlen? Und dann hat der Business-Experte gesagt, nee, 50 Cent ist zu viel. Ja, dann, das geht nicht mehr. Und dann hat man auf einmal was in der Hand und kann sagen, ja, wie ist es denn? Wo ist denn genau die Grenze und so? Das erreicht man eben über diese Beispiele, dass man wirklich sich konkrete Fälle raussucht. Nee, den Happy Path versucht man natürlich auch zu erfassen. Da gibt es ja dann auch Beispiele dafür normalerweise. Die sind ja meistens leicht zu finden. Aber auch da hilft es wieder, dass man Entwickler mit dabei hat, die eben gelernt haben, auch sozusagen diese Unhappy Paths zu finden und darüber nachzudenken und ja eben auch auf solche Beispiele zu kommen und da entsprechend nachzuhaken. Das finde ich auch sehr faszinierend. Was dann Specification by Example darüber hinaus noch auszeichnet, ist, dass sie sagen, sie wollen eigentlich diese Beispiele hernehmen und die quasi in Tests umwandeln, also Akzeptanztest getrieben sozusagen vorgehen. Weil wenn man schon mal Beispiele hat, dann sind das ja auch sehr gute Testfälle normalerweise. Und dann sagen sie noch weiter, dass diese Tests von allen Prozessbeteiligten oder Entwicklungsbeteiligten gelesen und verstanden werden müssen. Das heißt, oftmals ist dann sozusagen mein Java-Unit-Test vielleicht nicht so angesagt, weil das halt relativ schwer zu lesen und zu verstehen ist und man wählt dann eher andere Darstellungsformen. Und du wolltest noch was fragen?
Ja, genau. Also erstmal, man hatte mich vorhin nicht gehört. Also die Frage, die ich gestellt hatte, war, ob es halt nur um die sozusagen Unhappy Paths geht. Und die Frage jetzt wäre halt, was bedeutet dann Specification by Example? Also hörte sich für mich jetzt im ersten Schritt an wie sozusagen eine Fragetechnik oder ein Ansatz, um sozusagen Analyse zu betreiben, dass man eben sagt, okay, erzähl mir mal eine konkrete Geschichte und sag mir mal, wie sozusagen dieser Fall durchläuft. Das ist das. Aber da ist jetzt kein Artefakt, also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, wir schreiben das irgendwie auf oder so, sondern das ist halt erstmal nur etwas, was ich bei der Analyse betrachten würde und was vielleicht so in Constraints im Event-Storming landet, oder ist das anders?
Also ich habe halt wirklich diese Beispiele. Oftmals ergibt es sich auch, dass man die in Tabellenform relativ gut erfassen kann. Dass man sagt, gegeben diesen und diesen Input, kommt das und das und das raus. Das müssen nicht nur Werte sein, das können zum Beispiel auch Verhalten sein. Ja, dass ich sage, wenn ich diesen und diesen Input habe, dann wird eine Dialogbox angezeigt oder dann wechselt die Farbe von irgendwas oder so. Ja, also das kann man schon im Normalfall relativ gut tabellarisch festhalten. Und diese Tabelle ist quasi ein Artefakt. Was ich dann dazu mache, wenn ich genug Beispiele habe, und zwar genau auch in der Reihenfolge, zuerst finde ich die Beispiele und danach kann ich sagen, was ist denn das Prinzip, was dahinter steckt? Also kann ich das Ganze in einem kurzen Satz oder zwei, drei Sätzen beschreiben. Ja, und eben genau nicht andersrum, weil wenn ich so ein allgemeines Statement abgebe, ja, dann wäre das bei unserem Video, bei unserer Videoverkaufsfirma vielleicht eher sowas wie, der Kunde muss immer genug Geld in seiner Geldbörse haben und das ist halt genau nicht so, wie wir festgestellt haben.
Genau, okay. Das heißt also, im Prinzip ist die Idee, wenn man normal vorgeht, würde man halt sagen, der Kunde muss genügend Geld haben, so wie du gesagt hast. Und jetzt fängt man halt an und sagt, okay, cool. Das heißt also, wenn er irgendwie für 5 Euro kauft und er 10 Euro, dann funktioniert's. Und wenn er halt irgendwie für 5 Euro kauft, aber halt nur 4,50, was passiert denn? Und was passiert bei 4,95? Genau. Und so weiter und so weiter. Genau. Und dann kommt man halt irgendwie zu einem Ergebnis. Vielleicht könnte man dann als nächste Frage auch stellen, was passiert denn, wenn ein nicht registrierter Benutzer versucht, ein Video zu kaufen? Und dann könnte halt der Fachexperte, also je nachdem, wie komisch da drauf ist, irgendwie sagen, okay, eins ist halt kostenlos oder was weiß ich. Und das würde man dann eben diskutieren.
Genau. Super. Ja, genau, sowas könnte passieren. Ne? So, dass man das natürlich auf den ganzen Prozess dann irgendwie ausweitet.
Und das Artefakt wäre dann eben eine Tabelle, wo man das halt irgendwie hinschreibt. Und dann würde man halt da drunter schreiben, also eigentlich ist es so, dass ein Benutzer genügend Geld haben muss für die Videos, Komma, aber, und dann würde man okay. So, und dann sagtest du, dass daraus Akzeptanztests entstehen können oder ist das zwingend? Mhm. Also
zwingend ist das nicht, weil man schon aus dieser Tabelle und aus diesem Prozess ja auch wieder viel gelernt hat. Hier steht auch das Learning sehr im Vordergrund. Aber um das Ganze abzurunden, wollen wir eigentlich zu etwas kommen, was Living Documentation genannt wird. Das heißt, wir wollen es schaffen, eine Dokumentation zu haben, die quasi echt immer korrekt ist. Ja, das ist natürlich ein hoher Anspruch und geht heutzutage sehr oft schief. Und das sind Ansätze, die dem eben versuchen, gegenzusteuern. Und wenn ich diese Tabelle sozusagen als automatisierte Tests gegen meine Codebase laufen lasse und diese Beschreibung noch ganz in der Nähe habe, dann wäre es ja so, wenn sich irgendwas in meinem System ändert, irgendwas am Verhalten, dann würde mein Test halt rot werden und ich würde dann irgendwie korrigierend eingreifen. Meinetwegen, die Fachlichkeit hat sich geändert, dann müsste ich natürlich den Test anpassen und nachziehen. Und dadurch, dass der Test mit dieser Beschreibung, die man natürlich jetzt nicht automatisiert abprüfen kann, zumindest im Moment noch nicht, habe ich aber die Chance zu sagen, okay, das steht so dicht beieinander und ich habe jetzt die Disziplin, auch diesen Text dann entsprechend anzupassen und eben die neue Spezifikation sozusagen da mit hinzuschreiben. Das muss ich natürlich aufbringen, ja. Aber ich meine, Softwareentwicklung ist natürlich immer auch ein Stück weit Disziplin. Und ich muss sagen, es ist viel, viel einfacher, da die Spezifikation zu ändern, als zu irgendeinem Fachkonzept zu gehen, was irgendwo auf dem Laufwerk vergraben ist, 10 Ebenen tief, und da vielleicht zu schauen, ist da irgendwas spezifiziert und muss ich das vielleicht korrigieren.
Und das heißt, also das bedeutet, diese Tabelle, über die wir jetzt gesprochen haben, das wäre jetzt tatsächlich etwas, was irgendwie durch einen Prozess dazu führt, dass das, dass da halt ein Test läuft und dann irgendwie gesagt wird, ja, die Sachen, die in der Tabelle stehen, die sind halt sozusagen korrekt.
Genau. Ich habe das relativ häufig schon eingesetzt mit Fitness. Mhm. Das klingt natürlich jetzt sehr gruselig, ja, das ist ja so ein 90er-Jahre-Uralt-Tool, aber das gibt's tatsächlich noch. Weiß nicht, ob du das kennst überhaupt.
Ich kenne das, ich kenne das, aber ich bin mir relativ sicher, dass viele Leute.
Dass die meisten das nicht kennen.
Ja, genau.
Das ist so ein, eigentlich uraltes Wiki. Ich glaube, das hat irgendwann mal Onkel Bob Martin angefangen zu schreiben und dann war es irgendwie 10 Jahre lang tot. Und dann sind ein paar Leute wiedergekommen und haben das wiederbelebt, weil es sich eben so schön für Specification by Example eignet. Und haben das auch ein bisschen modernisiert. Das war halt in so einem ganz gruseligen 90er-Jahre HTML-Look und so. Und mittlerweile ist es ziemlich viel schicker geworden. Und man kann da tatsächlich relativ gut diese ganze Dokumentation, also diese Spezifikationen und auch diese Tabellen, die dann als Tests quasi mit meinem echten Produktivcode verbunden werden, kann man dort hinterlegen und kommt so zu einem quasi Gesamtkonzept der Software. Das finde ich unglaublich reizvoll.
Okay, und wer, das wäre dann halt ein Wiki, ein normales Wiki, wo man halt Seiten einfach editieren kann. Und wer würde die Seiten jetzt editieren oder diese Tabellen schreiben?
Das können auch die Fachbereichsleute machen. Das können auch die Entwickler machen natürlich. Idealerweise macht man halt dieses Meeting, aus dem man das Wissen generiert und wo man auch die Tabellen erzeugt quasi oder darüber nachdenkt, was in diesen Tabellen drinsteht und so. Das macht man halt auch übergreifend zwischen Entwicklern und Fachbereichlern und dann stimmt man sich eben ab, wer das jetzt dort einträgt. Aber ich habe ja eingangs gesagt, alle müssen in der Lage sein, diese Tests zu sehen und zu bearbeiten. Und natürlich auch sollten alle in der Lage sein, ja, sie auch zu bearbeiten und dann ändern zu können.
Gut, und da wäre jetzt die Hürde sozusagen, dann Wiki entsprechend anpassen zu können. Gibt es andere Werkzeuge noch oder ist Fitness so das Werkzeug, was man da typischerweise nutzt?
Es gibt noch ein paar andere Werkzeuge, aber ich habe mir die alle mal angeschaut. Also die werden auch in diesem Buch erwähnt. Und teilweise sind die aber doch deutlich techniklastiger, finde ich, also für den Bearbeitungsprozess. Also in einem musste man, glaube ich, HTML schreiben und dann irgendwelche Tags hinterlegen, um zu kennzeichnen, dass das jetzt irgendwie ein Input oder ein Output ist. Und das fand ich schon echt Overhead im Vergleich dazu, dass ich so eine Markdown-Tabelle schreibe, wo ich halt einfach so in so einer Wiki-Syntax halt senkrechte Striche mache, dann meine Werte schreibe, noch einen senkrechten Strich, wieder ein Wert, noch ein senkrechter Strich und daraus wird dann halt quasi eine Tabelle erzeugt.
Was ja insbesondere für, wenn der Fachbereich es editieren muss, eben eine Herausforderung
genau.
ist.
Ja, genau. Okay. Ja, also da möchte ich niemand da zumuten, in einer großen Tabelle in HTML rumzuwurschteln. Ja. Da würde ich wahrscheinlich schon auch Stress kriegen mit.
Gut, wenn man halt Tabelle hört, denke ich irgendwie an Excel. Wäre das auch eine Option?
Also was gibt es auch? Eine Anbindung von Excel raus. Die Schwierigkeit dabei ist halt, dass man Excel nicht unbedingt so gut die Bearbeitung scheren kann. Also wenn ich dieses Wiki habe, ist es ja ein normales Text, also irgendwelche Markdown-Seiten. Und wenn jetzt zwei Leute gleichzeitig was bearbeiten, dann kann man das normalerweise mergen. Ja, also natürlich, wenn sie das Gleiche bearbeiten, ist es genau wie bei Source Code, muss man auch schauen, wie man das jetzt zusammenbringt. Aber wenn man zwei unterschiedliche Leute hat, die in Excel bearbeitet haben, dann ist das meistens relativ hoffnungslos. Also Excel behauptet ja mittlerweile, es ist auch irgendwie XML innen drin, aber dann wird es nochmal komprimiert und so. Und das ist irgendwie alles, kann man nicht so, also finde ich ein bisschen mühsam. Ja. Muss man sich gut absprechen miteinander, ja. Und das
oder man benutzt eben SharePoint und dann hat man eben die nächste Herausforderung. Aber man könnte ja jetzt auch einen Google Doc benutzen, nicht? Das wäre jetzt auch möglicherweise eine Idee.
Das könnte auch sein, das habe ich aber noch nicht gehört, dass man das irgendwie dann einbinden kann. Aber klar, könnte man sich ja auch irgendwie vielleicht aus dem Google Doc was raus exportieren und das dann benutzen. Das könnte ich mir schon auch vorstellen.
Genau. Das Buch sollten wir dann nämlich auch nochmal sozusagen auf die Webseite tun, wo die Aufzeichnung hier steht. Gibt es noch mehr zu diesem Specification by Example-Thema oder ist es dann das sozusagen an der Stelle? Also ist sozusagen noch was ich vergessen habe zu fragen oder etwas, was du sagen wollen würdest?
Ja, also was so der Kerngedanke ist, dass wir eben diese Living Documentation haben, die sozusagen unsere Software beschreibt und dass die halt quasi über die ganze Phase hinweg, über alle Phasen der Software hinweg quasi Bestand hat, ja, dass ich damit anfange und sie bei der Feature-Erfassung erstmal benutze, wo ich mir eben bei dem Knowledge Crunching, wo ich mir darüber klar werden will, was soll die Software tun. Während der Entwicklung kann ich diese Tests auch schon benutzen als Akzeptanztest. Ja, die sind halt so lange rot, bis ich das Feature implementiert habe, dann sind sie grün und dann kann ich sie unmittelbar einbinden, auch in meine normalen Testläufe und so weiter. Und später, während die Applikation halt im Betrieb ist, kann das auch zum Beispiel vom Support benutzt werden, um eben auch Kundenanfragen zu beantworten. Ja, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, hey, so, es macht immer dies und das und so, das ist doch ein Bug, ja, dann kann man das halt auch direkt in diese Tabelle mit einfügen als weiteren Fall und dann gucken, was passiert und sagen, ja, stimmt, hier kommt wirklich immer das raus oder nee, es ist anders und dann schauen wir mal, woher dein Problem eigentlich kommt oder sowas. Ja,
ja genau, man kann dann entscheiden, ob es ein Bug oder ein Feature ist an der Stelle.
Genau, ja, genau. Und es gibt einfach eine sehr schöne Lupe auch in die Applikation rein, weil diese Akzeptanztests sind ja nicht immer end-to-end, sondern die können ja auch auf einen ganz kleinen Teilbereich ansetzen. Und als ich das erste Mal eingeführt habe, in einer Firma, die haben Backend-Software für Banken gemacht. Und das ist unglaublich mathelastig. Also und sehr, sehr lange Prozesse, die da teilweise ablaufen, ja, wo ich so viele Input-Parameter habe, ja angefangen von irgendwelchen Zinsstrukturen, keine Ahnung was alles, verschiedenste Wertpapiere, bis dann irgendwann mal ein Wert auftauchte. Und wir haben es halt geschafft, quasi mit diesem Specification by Example sozusagen einen Filter auf einen kleinen Teilbereich zu setzen. Und der Fachbereichler, als er das gesehen hat, der war richtig aus dem Häuschen. Also das hätte ich nicht erwartet, dass der so da begeistert ist und sagt, ich kann ja endlich mal sehen, was genau an dieser Stelle vor sich geht. Und wenn ich das rein tue, kommt das raus. Und wenn ich das rein tue, kommt das raus. Und wie cool ist das denn? Ja, weil der hat immer Stunden damit zugebracht, irgendwelche Fälle quasi rückzurechnen, dass er wusste, was er als Eingangsparameter braucht für diesen Riesenprozess, damit er halt genau diese Konstellation hinbekommt. Mhm. Und das wurde ihm quasi komplett damit weggenommen. Und er war super happy.
Und damit, das ist dann vielleicht auch sozusagen das verbindende Element, nicht? Also, dass man eben viel besser mit dem Fachbereich interagieren kann und eben insbesondere diese Interaktion an der Stelle stärkt.
Genau. Und damit würde ich sagen, auch wenn es ursprünglich nicht so gedacht war, ist Specification by Example auch etwas Gutes, um Knowledge Crunching zu machen.
Ja, ist ein guter Punkt. Genau. Und ein bisschen, also die Diskussion läuft ja irgendwie sehr stark in Event Storming und diese Geschichten, du hattest ja auch Domain Storytelling genannt. Von daher ist es halt ein guter Hinweis, dass es da noch ganz andere Werkzeuge gibt.
Ja.
Gut, wir haben eine Stunde geredet. Gibt es noch Sachen, die du jetzt loswerden wolltest oder Sachen, die ich noch nicht gefragt habe oder die für dich halt wichtig sind?
Nö, ich denke, das war's eigentlich.
Super,
sehr schön. Ich kann nur sagen, liebe Leute, probiert es mal aus und mehrt euer Wissen, lernt was. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt.
Genau, ja, und ich denke, also ich denke auch, und das war auch der Grund, weswegen ich bei dem Thema halt ganz glücklich war, dass eben genau diese Sachen, kollaboratives Modellieren und irgendwie nicht die Kommunikation im Fachbereich stärken, dass das eben wahrscheinlich einer der großen Erfolgsfaktoren ist für vernünftige Projekte. Gut, dann würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Vielen Dank fürs Dasein und
Sozusagen ich
auch
danke
wenn,
dir.
Ja,